SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die als Museumsdirektorin zwei Themen zusammenbringt, die viele von uns vermutlich eher nicht gemeinsam in einem Museum erwarten würden, nämlich Brot und Kunst. Hallo und herzlich willkommen, Isabelle Grischat.
Hallo, ich freue mich.
Frau Grischat, Sie sind Direktorin des Museums Brot und Kunst in Ulm. Was haben denn jetzt Brot und Kunst miteinander zu tun?
Also das Museum Brot und Kunst, Forum Welternährung heißt es auch noch, ja, hat als zentrales Thema Brot und Nahrung insgesamt. Das sind schon viele Themen und die reflektieren aber auch viele Kunstwerke. Also wir haben tatsächlich diese zwei Dimensionen, einmal so eine Wissensdimension und einmal eine künstlerische Dimension. Und das passt unheimlich gut zusammen, weil Kunstwerke immer wieder Themen reflektieren, Fragen stellen, neu interpretierbar sind und damit ein viel weiterer Raum in diesem Museum aufgemacht wird.
Jetzt ist Brot ja sowas ganz, ganz Handfestes, Vorstellbares und Kunst ist ja etwas, was sehr notwendig ist, aber doch so ein bisschen eine andere Sphäre, auch vielleicht aus mancher Perspektive ein Luxus. Kriegt man das denn so einfach da wirklich zusammen, dass Menschen, die als Besucher kommen, Besucherinnen sagen, ach ja, das ergibt irgendwie eine Einheit?
Ja, das ist ja gerade das Schöne, dass das Brot so dieses ganz Alltägliche ist und die Kunst eben das ist, was über das nachdenkt, was für uns wichtig und wertvoll ist. Also das ergänzt sich unheimlich gut.
SWR 2 Tandem heute mit Isabelle Grischat. Wir sprechen darüber, was Brot und Kunst miteinander zu tun haben und wie sich das, seit es Menschen gibt, auch in der Kultur spiegelt. Und wir sprechen darüber, wie wir anderen zeigen, wer wir sind durch das, was wir essen. Essen als Bekenntnis.
Ja, ich werde zu Sternstaub irgendwann, auch meine wippenden Brüste. Hast du jemals drüber nachgedacht? Die Taube auf der Fensterbank brütet schon seit Wochen. Und Gabo holt die Flaschen ab.
Musik aus Hamburg von Käthe war das, der Titel Toast Hawaii. Frau Grischat, mögen Sie das Toast Hawaii? Und falls Sie es mögen, mögen Sie es mit Cocktailkirsche oder ohne?
Ja, ich mag es, aber vor allem, weil es Erinnerungen an meine Kindheit heraufbeschwört.
Ihre Kindheit?
Ich weiß und nicht, mit Kirsche, weil es schön aussieht, natürlich.
Wenn dann mit Kirsche, also wenn dann richtig den exzentrischen Akzent setzen. Wir sprechen ja heute auch so ein bisschen darüber, was wir aussagen durch die Art und eben durch das, was wir essen. Wie ist es denn bei dem Toast Hawaii? Sie haben gerade gesagt, es erinnert Sie an Ihre Kindheit. Was kann man so ein bisschen ableiten aus diesem Toast Hawaii darüber, was diese Epoche ausmacht damals?
Ja gut, Toast ist natürlich eine Errungenschaft aus den USA, ein Brot, das ja nicht so viel Nährwert hat, relativ viel Zucker, was aber einfach ein Kultbrot gewesen ist, zumindest mal in der Zeit, bis heute kann man eigentlich sagen. Und es ist dieses schnelle Essen, was schnell gemacht ist. Man nimmt Ananasscheibe aus der Dose, dann wird das Ganze überbacken. Also schnelles Essen ist toll, braucht man nicht so lange in der Küche zu stehen. Und es hat aber noch dieses exotische Moment, ja, diese Sehnsucht nach fremden Ländern und dieser ganzen exotischen Romantik, das isst man alles mit.
SWR 2 Tandem, bei uns ist Isabelle Grischat. Sie leitet in Ulm das Museum Brot und Kunst. Frau Grischat, sprechen wir so ein bisschen über diesen Zusammenhang Brot und Kunst. Seit wann taucht denn Brot in der Kunst auf?
Ja, eigentlich seitdem es Kunst gibt. Also Brot im weiteren Sinne, im Sinne von Szenen des landwirtschaftlichen Arbeitens. Die gibt es von Anfang an. Oder sagen wir mal, natürlich erst wirklich nach der Sesshaftwerdung der Menschen. Also das ist aber schon insgesamt ungefähr 10.000 Jahre her, dass Menschen sesshaft geworden sind, um Getreide anzubauen. Hierzulande etwa 5.500 Jahre, also eine ziemlich lange Zeit zurück. Und seitdem findet man auch Darstellungen davon.
Finde ich spannend. Also in Ihrem Museum zum Beispiel geht sie auch ganz weit zurück, wirklich an die Anfänge des Brotbackens, und es ist noch vor der Sesshaftigkeit. Und erstaunlich fand ich da, dass es tatsächlich schwieriger war, ein Brot zu backen als heute, weil man eben die Körner sammeln musste, die nicht einfach so voll in diesen vollen Ähren quasi serviert bekam. Und deswegen da mehr Arbeit hinterstand als hinter dem Fleischerwerb, sodass Brot eigentlich wichtiger war als das Fleisch. Es spiegelt sich aber nicht in der Kunst der Zeit, also zum Beispiel in Höhlenmalereien.
Ja, also zunächst mal die ersten Brotreste, die man gefunden hat vor ein paar Jahren, die sind wirklich 14.000 Jahre alt. Das heißt, die sind noch vor der Sesshaftwerdung entstanden. Und damals war das natürlich wahnsinnig mühsam, wie Sie sagen, weil Getreide nicht kultiviert war, weil es keine Felder gab, weil die Körnchen zu Boden gefallen sind, wenn sie reif waren. Also allein das Sammeln war ein Riesenaufwand. Und deshalb ist klar, dass diese ersten Brote auch keine Alltagsspeise waren, sondern Festtags- oder kultische Speisen. Also tatsächlich etwas ganz Besonderes. Aber Forscher gehen tatsächlich auch davon aus, dass Menschen auch deshalb sesshaft wurden, um Brot zu essen und Bier zu trinken.
Brot und Bier, so eine schöne, sehr verlockende Mischung. Kunst spiegelt die Wirklichkeit wider, klar, aber also eben auch die Bedeutung, die Brot hat in unserem Leben. Aber das Brot in der Kunst ist ja auch Symbol. Vielleicht können wir darüber so ein bisschen sprechen. Also das christliche Abendmahl, dazu kommen wir noch in der Kunst. Aber so ganz allgemein, wofür hat denn Brot in der Kunst so im Laufe der Zeit gestanden als Symbol?
Also zunächst mal nochmal zum Zusammenhang Brot und Kunst. Da gibt es eine interessante Beobachtung, nämlich beides ist Transformation. In der Kunst ist es ganz klar, wenn man ein Bild Öl auf Leinwand vor sich hat, dann ist klar, Öl, Farbe und Leinwand verwandeln sich in etwas anderes, nämlich in ein Kunstwerk. Und beim Brot ist es ähnlich. Getreidekörner und Wasser und dann noch ein bisschen Hefe kommt im Zweifelsfall aus der Luft, verwandelt sich durch den Backprozess in etwas ganz anderes, in Brot. Und so einem Brot könnten Sie nicht ansehen, aber auch nicht schmecken, dass es aus Körnern gemacht ist. Also eine perfekte Transformation. Und deshalb sind beide, Brot und Kunst, auch immer noch mehr als das, was man auf den ersten Blick sieht.
Also wer schon ein Brot gebacken hat, der darf sich jetzt als Künstler fühlen. Ist ja wirklich ein ganz, ganz ergreifendes Gefühl, wenn sich auf einmal etwas bläht und auftut und dann duftend aus dem Ofen wieder rauskommt. Versuchen wir es nur so ein bisschen in der Kunst zu verorten, jetzt das Brot.
Ja, ganz genau. Und dann gibt es eben verschiedene Szenen oder Bildarten, in denen das Brot eine Rolle spielt. Zum Beispiel im Stillleben taucht es ganz häufig auf. Wir haben ein wunderschönes Stillleben von Sebastian Stoßkopf. Das ist ganz reduziert. Da sieht man nur einen Brotlaib, aber wirklich wunderschön. Man riecht ihn fast wunderschön realistisch. Und daneben ein Glas mit Rotwein. Das deutet natürlich auch auf das Abendmahl. Das ist klar. Also Stillleben ist so ein Thema. Dann auch Genreszenen des Brotbackens, des Essens. Oder Szenen am Backhaus gibt es. Oder auch sozusagen das Brot in spe in landwirtschaftlichen Szenen. Die spielen bei uns im Museum auch eine Rolle.
Das Brot in spe, also das Korn. Heute ist ja, es ist Gründonnerstag. In der christlichen Tradition hat an diesem Tag vor Ostern das letzte Abendmahl Jesu stattgefunden. Also sprechen wir vielleicht darüber noch kurz. Hier haben wir auch gerade den Bezug hergestellt mit Brot und Wein. Wann ist denn das letzte Abendmahl zum ersten Mal in der Kunst dargestellt worden? Kann man das sagen?
Oh, jetzt erwischen Sie mich auf der falschen
Ist aber auch eine gemeine Frage.
Es spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle in der Tradition, weil es eine ganz entscheidende Szene in der Bibel ist, ja, und auch deshalb auch in der Kunst. Denn es ist das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern isst. Es ist symbolhaft. Es deutet voraus auf Jesu Tod und es ist das Versprechen aber, dass immer, wenn Jünger oder Christen zusammen sind und essen, Christi Leib und Blut, dass Jesus quasi präsent bei ihnen ist. Also eine ganz zentrale Szene und die ist natürlich sehr, sehr häufig dargestellt worden. In der Tradition klassischerweise realistisch, möglichst realistisch mit so einem runden Tisch, wo die Figuren drumherum sitzen. Das ist von der Bildkomposition ein bisschen schwierig, weil man dann theoretisch immer Figuren im Rücken hat, sozusagen, oder auf den Rücken schaut. Deshalb werden die so seitlich gestaffelt. Und da macht eben tatsächlich Leonardo da Vinci erstmals etwas ganz anderes. Er zeigt eine lange Tafel in seinem berühmten letzten Abendmahl. Und da sind die Jünger auf der einen Seite aufgereiht und auf der anderen Seite zum Betrachter hin sitzt niemand. Also das heißt, diese Tafel ist quasi eine Bühne. Und dieses letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci ist ja eins der bekanntesten Kunstwerke unserer Kultur. Und es ist auch sehr häufig kopiert, aber auch persifliert worden. Und ich glaube, jeder hat es schon mal gesehen.
SWR 2 Tandem, heute mit Isabel Grischard. Sie ist die Direktorin des Museums Brot und Kunst in Ulm. Zurzeit gibt es da eine Ausstellung, in der es um Essen als Bekenntnis geht, so der Titel der Ausstellung. Es geht also darum, was wir anderen mitteilen wollen, dadurch wie und was wir essen. Frau Grischard, Sie selbst, was haben Sie denn heute zum Mittag oder zum Frühstück gegessen und was sagt das über Sie selbst aus?
Ich habe zum Frühstück ein Müsli mit frischen Früchten gegessen und zum Mittagessen nur ein Käsebrötchen. Und erst heute Abend werde ich mit meinen Kindern dann richtig sozusagen warm essen. Ja, was sagt das aus? Das Müsli, dass ich mich gesund ernähren möchte und das Käsebrötchen eher, naja, dass ich auch pragmatisch einen schnellen Snack mittags nehme.
Ja, also mit dem Käse auf dem Brot sind Sie natürlich keine Veganerin. Sind Sie denn Vegetarierin?
Das bin ich tatsächlich auch nicht. Also das heißt, ich bin eine Woche im Monat Vegetarierin und ansonsten esse ich auch wenig Fleisch. Also ich achte schon darauf, dass es nicht viel Fleisch ist, was bei mir auf den Tisch kommt. Aber vollkommene Vegetarierin, nein, bin ich nicht.
Also in Ihrer Ausstellung, da geht es auch um Vegetarier und um Veganer. Das ist ja ein ganz wichtiger, vielleicht einer der wichtigsten Ernährungstrends der Gegenwart. Es gibt inzwischen 7,5 Millionen Vegetarier in Deutschland. An welchem Exponat in Ihrer Ausstellung, welches Gericht oder Getränk sieht man denn am besten, worum es da geht?
Das will ich nicht auf ein Exponat reduzieren und zwar deshalb, weil wir auch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Also wir schauen, wann beginnt diese Bewegung des Vegetarismus in unserer Kultur. Und das ist vor gut 100 Jahren, also so an der Wende zum 20. Jahrhundert und zwar im Zusammenhang mit der Lebensreformbewegung. Und ja, da ging es darum, so zurück zur Natur zu gehen. Es ging um Freikörperkultur, es ging um eine Friedensbewegung auch, gesunde Ernährung im Einklang mit Menschen und Tieren, Pflanzen und so weiter. Und ja, wir haben zum Beispiel ein Selbstporträt von einem der Urväter der Reformbewegungen, Karl Wilhelm Diefenbach, der eben Maler war. Und er zeigt sich selbst als Christus, so über den Wolken sitzend. Und das war nicht er allein, der sich so inszeniert hat, sondern auch andere Prediger, Propheten sozusagen der Lebensreformbewegung haben sich tatsächlich wie Christus, wie Erlöser inszeniert. Das ist ganz interessant. Und da stand eben der Vegetarismus im Zusammenhang eben dieser auch kritischen Bewegung gegenüber Industrialisierung und Verstädterung und so weiter. Heute ist der Zusammenhang einfach ein anderer. Es geht immer noch um ethische Fragen. Dürfen wir Tiere essen? Dürfen wir sie schlachten? Also vor 100 Jahren gab es so einen Titel, einen Buchtitel, der hieß Tierschlachtung und Krieg. Ja, also so mit dieser klaren Unterstellung, wer Tiere isst, schlachtet auch Menschen. Die ethische Frage bleibt bestehen, aber Vegetarier legen vielmehr ein politisches Bekenntnis, auch ein ökologisches Bekenntnis ab, indem sie nämlich sagen, der Fleischkonsum, den wir heute hier in Europa praktizieren, ist einfach zu viel. Das geht so nicht. Das führt ökologisch einfach in eine Katastrophe. Also in andere Zusammenhänge. Und entsprechend gibt es unterschiedliche Exponate, um diese verschiedenen Zeiten Vegetarismus früher und heute zu veranschaulichen.
Also spannendes Thema, dieses Essen ist ein Bekenntnis. Ein Teil davon, Sie haben gerade es ökologisch und politisch schon mal interpretiert in der Vegetarierbewegung, ein Teil davon ist ja auch ostentativ. Also man zeigt nach außen hin, wer man ist. Das ist ja auch schichttypisch. Also mir ist zum Beispiel mal ein Extremfall passiert. Ich hatte mal eine Freundin aus einer adligen Familie in Frankreich und durfte das erste Mal ihre Eltern treffen und dann gab es ein gemeinsames Mahl, es wurde gegessen und irgendwann wurde das Baguette rübergereicht zu mir und ich habe dann eben zum Messer gegriffen und wollte mir so eine Scheibe abschneiden. Und dann haben die mich ganz böse angeschaut, weil man in adligen Familien in Frankreich das Brot bricht. Alles andere ist tiefstes Bürgertum. Mhm. Also wie wichtig ist in der Art, wie wir essen, auch das Essen als Distinktionsmerkmal?
Ja, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, Essen ist immer auch etwas, was Gruppenzugehörigkeit festigt und definiert. Und wir haben in der Ausstellung einmal natürlich Kunst, aber eben 5 Tische mit Essensbekenntnissen. Da geht es um das christliche, das jüdische, das muslimische Essensbekenntnis als religiöse Bekenntnisse, aber auch um weltanschauliche Bekenntnisse. Und es geht natürlich immer auch darum, Gruppenidentitäten zu festigen, zu bestätigen.
Ja, spannenderweise geht es bei Ihnen, also es geht um religiöse Gruppen und wie die essen und sich da abgrenzen voneinander. Es geht aber auch um die sogenannten Prepper. Wer sind denn diese Prepper? Jetzt mal für alle, die mit dem Begriff nicht vertraut sind. Wer sind die und was sagt deren Umgang mit Nahrung über sie aus?
Ja, die Prepper-Bewegung ist ein Phänomen, das gerade ganz aktuell ist. Prepper kommt von be prepared, also vorbereitet sein, nämlich für Krisen aller Art. Und diese Bewegung kommt aus den USA, ist aber hierzulande inzwischen auch zunehmend stark geworden, hat jetzt durch die Krisen Corona und Ukraine nochmal richtig viel Aufwind bekommen. Und die Prepper, ja, die gehen davon aus, dass man sich im Zweifelsfall nicht verlassen kann auf die Ernährungssysteme, Regierungen und Märkte, sondern dass es ganz wichtig ist, das, was man zum Überleben braucht, zumindest mal für eine Übergangszeit, selber ja im Keller zu haben oder irgendwo jedenfalls zu horten, um es im Zweifelsfall nutzen zu können. Und das, was wir eigentlich bis vor kurzem eher belächelt haben, das gewinnt jetzt tatsächlich eine neue Aktualität. Man kann sich tatsächlich angesichts der aktuellen oder der letzten Krisen erstmals seit Jahrzehnten vorstellen, dass unsere Ernährungssysteme vielleicht irgendwann nicht mehr funktionieren.
Würden Sie denn sagen, dass da auch so ein bisschen was Pathologisches dahinter steckt? Also so ein etwas, so ein ungesundes, so ein Urmisstrauen, sagen wir mal, gegenüber dem Staat der Gesellschaft, das eigentlich nicht gerechtfertigt ist? Oder, das haben Sie auch gerade angedeutet, haben Sie das Gefühl, dass das tatsächlich auch berechtigter war, ist es so ein bisschen durch Hamsterkäufe von Mehl oder Sonnenblumenöl in der Mitte der Gesellschaft ankommt?
Ja, also Prepper ist auch nicht gleich Prepper. Da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen. Also so ein bisschen Prepper sollten wir eigentlich laut Bundesregierung alle sein. Denn es gibt die Empfehlung, für 2 Wochen Lebensmittel für jeden Bürger und Bürgerin vorzuhalten. Ich weiß nicht, wer das macht. Ich glaube, ich tue es nicht. Aber das ist eine Empfehlung. Und ja, die Prepper sind natürlich misstrauischer als das Gros der Bevölkerung. Das ist richtig. Vielleicht auch vertrauen sie sich selber und ihren Überlebenskräften mehr, als andere Menschen das vielleicht tun würden. Aber da gibt es natürlich, wie gesagt, auch Abstufungen.
Sprechen wir mal gleich zum Schluss dieses Abschnitts noch über das Verbindende von Essen. Also bis jetzt haben wir so ein bisschen, Essen ist Gruppen, die sich gegeneinander definieren. Mein Vater stammt vom Balkan, Kaffee wird da als Mokka getrunken, der wird also aufgekocht. Und in jedem Land des ehemaligen Jugoslawiens heißt er dann anders. Also in dem einen Land heißt er der bosnische Kaffee, in dem anderen ist es der kroatische Kaffee, im dritten ist es der serbische Kaffee. Aber eigentlich wissen alle, dass eine Art, den Kaffee zuzubereiten ist, die Türken in die Gegend gebracht haben. Und deshalb lachen dann alle immer im zweiten Satz und sagen, naja, eigentlich ist das türkischer Kaffee. Und ich finde das total schön, weil das ja eigentlich eine sehr zerstrittene Gegend ist, aber beim Essen oder Trinken, da sind diese ganzen komplizierten Ursprünge auf einmal positiv. Um das jetzt mal zu verallgemeinern, verbindet uns Essen denn auch? Also weil einfach alle Lust haben auf gutes Essen und Trinken?
Natürlich, natürlich. Essen ist etwas und kann etwas unglaublich Verbindendes sein, wenn Menschen verschiedener Herkunft, verschiedenen Alters, verschiedener Kulturen zusammenkommen. Und es ist jemand da, der hat eingeladen oder jeder bringt was mit. Man hat erstmal schon mal ganz niederschwellig Gesprächsthemen, wie Sie das auch gesagt haben. Man kann über Essen reden, man ist sich im gemeinsamen Tun gleich sehr nah. Essen ist ja auch in gewisser Weise etwas, was ist sehr körperlich, es ist auch in gewisser Weise intim. Also man kommt sich da nah, man isst ja nicht einfach nur vor sich hin, sondern man redet mit seinen Tischnachbarn und Nachbarinnen. Und ja, eins der Kunstwerke, die wir in der Ausstellung auch zeigen, ist ein Bild von Daniel Spörri, der das auch thematisiert hat, der nämlich, der Vater der Eat Art, gesagt hat, Kunst versucht Energie, Lebensenergie einzufangen, und er hat das getan, indem er Bankette veranstaltet hat und dann nach dem Essen alles so, wie es auf dem Tisch lag, fixiert hat und als Bild an die Wand gehängt. Und für ihn war das einfach der Ausdruck dessen, was da stattgefunden hat an diesem Tisch, an Diskussionen, an Austausch von Energien, für ihn die höchste Lebendigkeit.
SWR 2 Tandem, bei uns ist Isabel Grischard, sie leitet in Ulm das Museum Brot und Kunst. Frau Grischard, Ihr Museum ist ja sehr besonders, also diese Verbindung aus Brot und Kunst. Wie ist das Museum denn eigentlich entstanden?
Es ist entstanden aus der Sammlung der Familie Eiselen, die ja über zwei Generationen gesammelt haben. Und zwar der Vater Eiselen hat vor allem ja Bäckereigeräte und Archivalien und so weiter gesammelt. Und der Sohn hat dann angefangen, sehr viel Kunst zu sammeln. So ist eben die Sammlung gewachsen. Das Ganze ist inzwischen in eine Stiftung überführt, die das Museum trägt. Und wir haben 2019 die Dauerausstellung neu eingerichtet, auch das Museum mit einem neuen Namen, nämlich dem heutigen versehen, Museum Brot und Kunst, Forum Welternährung, um damit auch nochmal deutlich zu machen, worum es geht. Es geht um Brot und Nahrung, um Kunst, aber eben auch um diese Fragen, Schlüsselfragen der Zukunft. Wie kann es weitergehen mit der Ernährung für eine wachsende Weltbevölkerung?
Es gibt auch sehr, sehr konkrete Informationen, die man bei Ihnen erhält. Zum Beispiel, das finde ich auch spannend, eine Kulturgeschichte des Brotes und der Art und Weise, wie wir uns ernähren und wie Brot auch hergestellt wird. Zum Beispiel wusste ich persönlich gar nicht, dass der Müller mal einen schlechten Ruf hatte. Er galt als, ich zitiere, niedere, mitleiderregende Kreatur. Warum denn?
Ja, der Müller war immer so ein bisschen ein Außenseiter. Also oft wohnte er eben in der Mühle außerhalb der Stadt. Damit war er schon ein Sonderling. Aber vor allem war er suspekt, weil man nicht so genau nachvollziehen konnte, was er tat. Also man brachte Korn, dann hat er Mehl daraus gemacht. Und ob das jetzt alles so mit den Mengen stimmte, das war nicht immer so klar. Also man konnte das nicht so nachvollziehen. Und deshalb hat man Müllern gerne misstraut.
Hat sich das geändert? Also Berufsstände, also man verbindet ja doch eher was Positives heute mit dem Bäcker, vielleicht auch daher, wo das, also alles, was mit Brot, mit Ernährung, mit dem ganz Konkreten zu tun hat?
Ja, auf jeden Fall. Der Müller ist ein Techniker heute eigentlich. Ja, die modernen Mühlen sind hochkomplexe Maschinen. Und wir haben ja hier in Ulm auch eine sehr große, wichtige Mühle, die Schapfenmühle, die in unserem Museum auch eine Rolle spielt, die quasi wie ein Wahrzeichen, wie ein zweites Wahrzeichen der Stadt Ulm ist, neben dem Münster, weil es eben auch so ein sehr hohes Gebäude ist.
Jetzt haben wir in dieser Sendung schon darüber gesprochen, wie das Brot in die Kunst gelangt, also in der Kunst dargestellt wird. Kommt die Kunst denn eigentlich auch ins Brot? Also wie kunstvoll kann Brot sein? Was ist der schönste Leibbrot, der Ihnen schon mal untergekommen ist?
Wie schön kann Brot sein? Ich würde das jetzt mal erweitern auf, wie schön kann Gebäck sein? Es gibt ja sogenannte Gebildbrote, also Gebäcke, die Bilder sind, weil sie zum Beispiel Springerle oder Ausstecher oder gebackene Osterhasen und so weiter. Und da gibt es wahnsinnig kunstvolle, großartige ganze Szenen, die man backen kann.
Traut man sich gar nicht mehr reinzubeißen, ne? So ein bisschen wie an Ostern jetzt auch, wenn man diese ganz schönen Hasen gemeinsam mit viel Mühe erstellt und dann soll man sie essen. Kinder haben da allerdings wenig Hemmung. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Formen. Also ich finde es sehr spannend, wie Brot auch nicht so eine ganz natürlich objektive Form hat, sondern wie jede Epoche ihr eigenes Brot formt. Was ist denn so das typische Design eines modernen Brots im Unterschied zur Zeit davor?
Ja, das Interessante ist eigentlich eher, dass die Form des Brotes sich gar nicht viel geändert hat. Also es gibt das runde Brot, es gibt dann irgendwann auch das Kastenbrot, das so aus dem militärischen Umfeld kommt. Es gibt dann ab dem 19. Jahrhundert so das Baguette, das Stangenbrot. Aber im Grunde gibt es immer wieder die gleichen Formen. Nur der Unterschied zu früher ist, dass es früher in einer Bäckerei vielleicht 2 Sorten Brote gab und heute gibt es ganz viele. Also diese Vielfalt, die wir heute haben, die ist tatsächlich ein Zeichen unserer Zeit.
Also Vielfalt ist ja auch ein Zeichen von Luxus. Also man hat einen Überfluss auch an verschiedenen Brotsorten. Wichtig ist Ihnen auch in der Ausstellung oder im Museum überhaupt, das sind Fragen der Welternährung. Also wie sieht die Zukunft und die Gegenwart aus für eine Menschheit, die immer noch wächst? Jetzt gerade in dieser Zeit mit dem Ukraine-Krieg, da brechen tatsächlich 30% des Weizens weg. Die kommen aus der Ukraine und Russland und das stellt natürlich riesige Probleme dar für Länder zum Beispiel in Afrika, die diesen Weizen importieren müssen. Reflektieren Sie sowas auch im Museum, solche Fragen?
Ja, das tun wir und das ist tatsächlich, dieses Beispiel zeigt sehr, sehr gut und deutlich, wie wir eben vernetzt sind, wie wir in einer globalen Welt mit globalen Akteuren und globalen Ereignissen zu tun haben. Wir thematisieren das in einer Installation, einer Medieninstallation, die wir im 3. Obergeschoss haben, zu Fragen der Welternährung. Da geht es um diese ganzen Themen, wie werden Lebensmittel verteilt, wie werden sie angebaut, gibt es etwas wie einen richtigen, einen fairen Anbau und so weiter. Und ganz aktuelle Fragen, die thematisieren wir dann in Veranstaltungen.
SWR 2 Tandem, heute mit Isabel Grischard. Sie ist die Direktorin des Museums Brot und Kunst in Ulm. Frau Grischard, seit 2015 sind Sie Direktorin des Museums. Entwickelt man da eigentlich auch eine besondere Beziehung zu den Werken? Also Sie können da ja immer hingehen, wenn Sie möchten. Gibt es auch Werke, wo Sie sagen, wenn Sie in einer bestimmten Stimmung sind, wenn Sie mal traurig sind oder im Gegensatz dazu in Hochstimmung, dass Sie da hingehen und diesen Werken so ein bisschen da Ihre Stimmung mitteilen?
Schönes Bild. Ja, ich sehe manche Werke immer wieder. Für manche gehe ich auch einen Umweg, das ist richtig. Weniger so, dass ich denke, jetzt geht's mir nicht gut, jetzt brauche ich das und das Bild. Aber natürlich entwickelt man eine Beziehung zu den Kunstwerken, die in der Sammlung sind. Und das ist auch das Schöne an einem Museum im Gegensatz zu einer Kunsthalle, wo immer wieder neue Sachen kommen und gehen. Das haben wir natürlich auch in den Sonderausstellungen, aber die Werke der Sammlung, ja, mit denen ist man einfach nochmal viel inniger verbunden.
Ja, in jeder guten Beziehung will man ja manchmal auch alleingelassen werden. Gibt es denn andere Kunstwerke, die Sie so ein bisschen im Schlaf verfolgen, die Sie gar nicht mehr loswerden? Gemeine Frage an einen Museumsdirektor.
Nein, also keine schrecklichen Bilder, die mir Albträume machen, obwohl wir tatsächlich auch bedrückende Bilder haben, wo es um Hunger und Leid und Not geht.
Genau, darüber wollte ich jetzt auch mit Ihnen sprechen. Sie haben ein Buch geschrieben vor 2 Jahren zusammen mit einer Freundin, der Pfarrerin Dorothea Pattberg, wo Sie beide so Ihre ganz persönliche Wahrnehmung schildern von bestimmten Kunstwerken aus der Sammlung, Bilder, die Sie sehr berührt haben. Und dabei ist zum Beispiel die sogenannte Hungergruppe eine Skulptur von Ernst Barlach. Bei dieser Figur kriegt eine von Ihnen beiden, es steht so im Text, einen Kloß im Hals. Warum denn?
Diese Bronze von Ernst Barlach, man muss sie sich vorstellen, so ungefähr 40 Zentimeter hoch, hat einen ganz unmittelbaren Ausdruck. Also die trifft einen wirklich sehr unmittelbar und emotional. Zu sehen ist eine Mutter mit ihrem Kind. Die Mutter sitzt so breitbeinig da, wie geerdet, und hat eben das Kind, das wahnsinnig abgemagert ist, auf dem Schoß. Das ist eben aus der Tradition der sogenannten Pietà. Also das sind Darstellungen der Maria mit dem toten Jesuskind. Oder Jesus ist ja kein Kind mehr, nachdem er gestorben war. Daran erinnert das. Und die beiden sind umhüllt von einer Decke und schauen mit ihren Gesichtern und Händen und Armen noch heraus, dieses Herausschauen, da sind die Gesichter wie umrahmt, herzförmig von der Decke. Und es ist ein Bild großer Innigkeit, was einem da vor Augen steht. Auf der einen Seite, es sind sehr zärtliche Gesten, die beide, sowohl Mutter als auch Kind, machen, wie sie sich aneinander kuscheln, um sich auch gegenseitig zu beschützen und zu wärmen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch Ausdruck von großem Leid, denn wie gesagt, das Kind ist ganz abgemagert, es guckt so nach unten, wenn es überhaupt guckt, auch die Mutter wendet ihren Blick, der aber auch als blicklos gesehen werden kann, so gen Himmel. Ja, man hat hier diese beiden Personen vor sich, die versuchen, sich Halt zu geben in einer Welt, in der es eigentlich keinen Halt gibt.
Also Kunst soll ja im besten Fall erstmal berühren, das haben Sie auch gerade beschrieben, also auch eine tiefe Form von Berührung. Sie soll ja aber auch verändern. Also löst solche Kunst, vielleicht löst das bei Ihnen was aus, wo Sie danach sagen, ich bin jetzt nicht mehr dieselbe?
Ja, ich glaube, dass Emotionen sehr viel auslösen und verändern können, weil man sich fragt, oder weil man auch empört ist und denkt, das darf doch nicht sein, das kann nicht sein, dass diese Menschen so hilflos, so ausgeliefert sind. Da muss man doch was tun. Also ich glaube schon, dass diese emotionale Berührung Menschen auch in Bewegung setzt. Wahrscheinlich sogar mehr als viele kluge Abhandlungen.
Sprechen wir mal noch über ein anderes Kunstwerk, das Sie beeindruckt hat, nämlich von Agnes Dennis, der ersten weiblichen US-amerikanischen Land-Art-Künstlerin. Da sieht man im Vordergrund ein Weizenfeld mit einer roten Erntemaschine und im Hintergrund Hochhäuser. Und es geht um die Machtfrage. Um welche Machtfrage geht es da denn?
Ja, das ist ein Foto von einem Landart-Projekt von Agnes Dennis von 1982. Also es ist jetzt 40 Jahre her und es ist aber trotzdem noch unglaublich aktuell. Agnes Dennis hat in Manhattan, Battery Park, also quasi vor den Türmen des Finanzzentrums in New York, da sieht man noch die Twin Towers, also das World Trade Center, das steht da noch. Vor diesen Türmen hat sie ein Weizenfeld gesät, gepflanzt, betreut und am Ende geerntet. Und das löst natürlich zunächst mal Erstaunen aus, ja, dass man denkt, Weizen in Manhattan auf dem teuersten Grund und Boden, den man sich überhaupt vorstellen kann. Wie kann das sein? Und damit hat man natürlich gleich diese Frage, ja, was ist denn wertvoll und warum? Das Werk hieß auch Wheatfield Confrontation, also eine Konfrontation zwischen diesem Weizen, den Pflanzen, dem Feld und der Finanzwelt. Und ja, ist die Frage, was ist wichtiger, das, was wir zum Essen brauchen oder der Reichtum einiger Unternehmen oder Menschen?
Beobachten Sie eigentlich im Museum die Menschen, wenn die ihre Kunstwerke anschauen? Also zum Beispiel jetzt die Sie beschrieben haben. Werfen Sie ja mal so einen neugierigen Blick drauf, was denn die Kunst wirklich auslöst?
Ja, wir sind ja häufig mit unseren Besucherinnen und Besuchern auch im Gespräch. Also ich mache auch gerne Führungen durchs Haus und dann redet man natürlich auch über die Kunstwerke. Und da ist auch ein großer Bedarf. Also Menschen finden das sehr, sehr gut und auch bereichernd, wenn sie selber ihre Eindrücke, ihre Assoziationen äußern können und auch Assoziationen oder Informationen bekommen. Also das gemeinsame Betrachten von Kunstwerken ist für jeden eine Bereicherung, auch für mich immer wieder.
Wir sprechen mit Isabel Gréchard. Sie ist die Direktorin des Museums Brot und Kunst. Wir sind hier jetzt am Ende der Sendung angelangt. Zum Schluss nochmal die Frage. Wir haben ja einerseits über Kunst gesprochen und übers Essen, die Ernährung. Das ist ja auch der Spagat oder die produktive Brücke, die Sie in Ihrem Museum haben. Wir haben darüber gesprochen, was wir über uns aussagen durch das, was wir essen. Was werden Sie denn als nächstes kochen? Zum Ende nochmal gefragt. Sie wissen es noch nicht.
Ich weiß es noch nicht genau. Ich werde auf jeden Fall Karfreitag für Familie und ein paar Freunde Fisch kochen. Das ist klar. Aber welchen ist noch nicht ganz entschieden. Da möchte ich gerne noch ein paar Kochbücher wälzen.
Und was sagt das jetzt über Sie aus, dass Sie Fisch kochen an Karfreitag?
Natürlich bin ich geprägt von der christlichen Tradition, das ist mir bewusst. Und das nehme ich auch aktiv und ja, sehr bewusst auf und handle danach. Aber es ist für mich kein Muss. Ich mache das auch, weil ich einfach gerne Fisch esse.
Isabel Gréchard, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Angela Raymond und mein Name ist Patrick Bartarilo.